Heute geht es um Bewegung. Und damit meine ich nicht sportliche Betätigung, die ist bei diesem Wetter eher kritisch zu sehen. Ich habe gestern einer befreundeten Nachbarin den Gefallen getan und war mit ihr zusammen auf dem Motorradfahrsicherheitstraining auf dem ehemaligen Fliegerhorst. Ah, das war grenzwertig. Ich war sehr nass. Bewegung kennen wir alle, aber ich meine eben nicht die sportliche Betätigung, sondern eine Veränderung in eine bestimmte Richtung. Ich habe schon ein paar Mal von Menschen in meinem Alter und auch darüber hinaus einen Satz gehört, der klingt so: Alles wird jeden Tag schwerer. Und meine Waage und ich sind da einer Meinung. Das ist zum Beispiel eine Bewegung in eine bestimmte Richtung. Das Gewicht geht nach oben und das Alter eben auch. Es gibt aber auch andere Bewegungen, die wir alle kennen. Zum Beispiel, Sven hat das vorhin schon angebracht, also Bewegungen, die eher so hin und her gehen, wie Tag und Nacht, wie Ein- und Ausatmen, Arbeiten und Ausruhen oder auch Winter und Sommer. Manche Dinge werden mehr, die wachsen, es geht aufwärts, und andere Dinge werden weniger und verschwinden irgendwann ganz. Und manche Bewegungen, die verlaufen eher rhythmisch, eher so ein Hin und Her oder ein Sowohl als auch. Und wir haben in dieser Predigtreihe mit Pfingsten begonnen und haben die letzten Wochen immer mehr verstanden, dass der Heilige Geist Menschen in Bewegung setzt. Damals und auch heute. Und Erik und Martin haben das letzte Woche so schön deutlich gemacht und auch aufgezeigt, was er alles Gutes in uns bewirkt. Und dass wir an dem, was er in uns bewirkt, auch erkennen können, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Nun geht es im Leben aber nicht immer nur aufwärts, nicht immer wird alles besser, und das ist auch im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte so. Der Heilige Geist scheint weder die ersten Christen noch uns heute auf so einer Rolltreppe nach oben zu führen. Es wird nicht immer alles nur schöner, besser und eindeutiger, aber manchmal geht es auch abwärts oder eben auch hin und her. Manches wächst aber auch in uns. Und das können wir sehen, wie in der letzten Predigt, die Frucht des Heiligen Geistes. Wir wollen uns diese Bewegungen und Veränderungen in der Apostelgeschichte, aber auch in unserem Leben, ich versuche das zu übertragen, heute mal ein bisschen genauer anschauen. Damit wir nämlich nicht verzweifeln, wenn wir zum Beispiel Gegenwind erleben. Oder damit wir nicht denken, mit unserem Glauben stimmt etwas nicht, wenn wir vielleicht müde und erschöpft oder verzweifelt sind. Aber auch damit wir erkennen können, wo Gott uns tatsächlich verändert und wachsen lässt. Und in der Apostelgeschichte finden wir genau diese zwei Arten von Bewegung. Auf der einen Seite sehen wir Menschen, die tatsächlich reifer werden. Petrus wird zum Beispiel mutiger. Die Gemeinde lernt eine Menge dazu. Paulus wird immer Christus ähnlicher. Und auf der anderen Seite erleben wir aber auch dieselben Menschen, die Zeiten voller Kraft und voller Angst haben. Zeiten mit Erfolg und Rückschlägen, Zeiten mit Rückenwind und mit Gegenwind. Und ich glaube, es ist gut, wenn man diese beiden Bewegungen unterscheiden lernt. Ich glaube, das kann uns nämlich helfen, zufrieden und dankbar zu sein und geistlich und emotional zu reifen. Zuerst, wo gibt es im Glauben und im Leben tatsächlich so einen Weg nach oben? Was geht voran? Was wird tatsächlich im Laufe der Zeit unseres Lebens besser? Worauf können wir als Christen wirklich hoffen? Und zwar schon im Hier und Jetzt auf dieser Erde, in diesem unseren Leben. Und da schauen wir uns mal exemplarisch Petrus an. Petrus war ein leidenschaftlicher Jünger, energisch, Feuereifer, und trotzdem merkt man so, wenn man die Evangelien liest, aber ein bisschen charakterliche Schwäche und vor allen Dingen auch Angst dabei. Und in Lukas 22 wird dies besonders deutlich. Dort ist Jesus zum letzten Mal mit seinen Jüngern vor seinem Tod, und ich lese mal einen kleinen Dialog zwischen Petrus und Jesus vor. Der steht in Lukas 22, 31 bis 34. Also Jesus sagt zu Petrus, der damals noch Simon genannt wurde: Simon, Simon, sieh doch, der Satan hat sich von Gott erbeten, euch durchzusieben wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, sollst du deine Brüder und Schwestern stärken. Petrus entgegnete Jesus: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja sogar mit dir zu sterben. Aber Jesus erwiderte: Das sage ich dir, Petrus, noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst. Petrus ist mutig, Petrus ist loyal und Petrus ist eifrig. Aber er ist es an dieser Stelle nur mit Worten, wie wir später sehen. Oder besser gesagt, er hat nicht die Kraft oder noch nicht die Kraft, seine Ideale, seinen Wunsch auch umzusetzen und durchzuhalten. Das sehen wir dann ein paar Verse weiter. Ich lese ab Vers 54 weiter. Die Männer nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Hofes brannte ein Feuer, um das sich einige Leute versammelt hatten. Petrus setzte sich mitten unter sie. Ein Dienstmädchen sah Petrus dort im Schein des Feuers sitzen. Sie musterte ihn aufmerksam und sagte, der da war auch mit ihm zusammen. Petrus stritt das ab und sagte, ich kenne ihn gar nicht, Frau. Kurz darauf sah ihn jemand anderes und sagte, du gehörst auch zu denen. Aber Petrus erwiderte, Mensch, ich doch nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer, ganz bestimmt gehört er zu denen, er kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es wieder ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment, während er noch redete, krähte ein Hahn. Der Herr drehte sich um, also Jesus, und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr ihm gesagt hatte, noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weint heftig. Petrus hat Angst. Er hat Angst vor einer Magd, aber vor allen Dingen hat er Angst vor dem, was passiert, wenn er sich zu Jesus stellt. Und dadurch verrät er ihn. Und dann stirbt Jesus. Petrus erlebt die Auferstehung. Jesus ist wieder da, aber anders und seltener. Und dann kommt der Heilige Geist und er verändert Petrus. Nur wenige Kapitel der Bibel später, vermutlich sind so circa 2 bis 3 Monate vergangen, passiert nämlich Folgendes. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 4 vor. Apostelgeschichte 4 ab Anfang. Petrus und Johannes waren noch dabei, zum Volk zu sprechen. Auf einmal kamen die Priester, der Hauptmann der Tempelwache sowie die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht, denn Petrus und Johannes lehrten das Volk und verkündeten am Beispiel von Jesus die Auferstehung der Toten. Sie nahmen die beiden fest und sperrten sie bis zum nächsten Morgen ins Gefängnis. Es war nämlich schon Abend. Viele, die Petrus reden gehört hatten, kamen zum Glauben. So stieg allein die Zahl der Männer in der Gemeinde auf etwa 5000. Am nächsten Morgen trafen sich in Jerusalem die Mitglieder des jüdischen Rats, die führenden Männer des Volkes, die Ratsältesten und Schriftgelehrten. Auch der Hohepriester Hannas war dabei, ebenso Kaiphas, Johannes, Alexander und all die anderen, die zur Familie des Hohepriesters gehörten. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und verhörten sie. Woher hattet ihr Kraft, den Gelähmten zu heilen? In wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Er antwortete, ihr führenden Männer des Volkes, ihr Ratsältesten, ihr verhört uns heute, weil wir einen kranken Menschen geholfen haben. Ihr wollt erfahren, wodurch dieser geheilt worden ist? Nun, ihr alle und das ganze Volk Israel sollt es wissen. Er ist im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer, geheilt worden. Den habt ihr gekreuzigt und den hat Gott von den Toten auferweckt. Durch seine Kraft steht dieser Mann hier gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, von dem die Heilige Schrift sagt, ihr, die Bauleute, habt ihn verworfen, aber er ist zum Grundstein geworden. Kein anderer kann Rettung bringen. Und Gott hat auch keinen anderen Namen unter dem Himmel bekannt gemacht, durch den wir Rettung finden. Die Ratsältesten wunderten sich, wie unerschrocken Petrus und Johannes auftraten. Dabei waren sie doch keine Gelehrten, sondern einfache Leute. Sie erkannten, dass die beiden zu Jesus gehört hatten und sahen den Geheilten bei ihnen stehen. Da waren sie nicht in der Lage, etwas dagegen zu sagen. Sie befahlen den beiden, die Ratsversammlung zu verlassen. Dann beratschlagten sie. Vor wenigen Wochen hat derselbe Mann aus Angst vor einer Dienerin behauptet, Jesus gar nicht zu kennen. Und jetzt steht er vor dem Hohen Rat, vermutlich denselben Leuten, die damals dafür gesorgt haben, dass Jesus ans Kreuz gebracht wurde, die er ebenfalls vermutlich zu Teilen gesehen hat, als er an diesem Feuer saß. Und nun bekennt er ihn öffentlich, in einer Lage, die viel prekärer für ihn war als damals am Feuer. Damals war er nicht gefährlich für die jüdische Elite. Jesus war es. Er war noch nicht so gefährlich. Aber jetzt ist er es. Und sie können mit ihm machen, was sie wollen. Er ist ihnen ausgeliefert. Aber er hat einen erstaunlichen Mut. Nach dieser Begegnung wollen ihn die Ratsältesten wieder entlassen, befehlen ihm aber, über Jesus nicht mehr zu reden. Sie erteilen ihm einen ordentlichen Maulkorb. Und Petrus antwortet, wir können doch nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Ist Petrus plötzlich ein anderer Mensch geworden? In 3 Monaten? Ich glaube nicht. Aber der Heilige Geist hat angefangen, ihn zu verändern. Eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, damals wie heute, verändert Menschen. Sie kehren um, machen eine Kehrtwende. Das alte Wort dafür ist Buße. Und dann bewirkt der Heilige Geist Wachstum in ihnen, Reife, Mut, Entschlossenheit, Selbstbeherrschung, haben wir letzte Woche gehört. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, eine große Liebe zu den Menschen in ihrer Umgebung. Und diese Veränderung passiert nicht plötzlich, aber manchmal schneller als erwartet. Und diese Entwicklung von Petrus kann man von den Evangelien durch die ganze Apostelgeschichte hindurch sehen. Ein Reifeprozess, ein Jesus-ähnlicher werden. Und sie mündet in einer Geschichte, die mich sehr fasziniert, in der Petrus wirklich über sich selbst und seine Traditionen und Erfahrungen hinauswächst, wo deutlich wird, wie sehr er sich lebenslang, wie letzte Woche in der Predigt, wie sehr er sich als Jünger versteht, als lebenslang Lernenden. Und das finden wir in Apostelgeschichte 10, das ganze Kapitel, ich fasse es mal zusammen. In Caesarea, einer Stadt, gibt es einen Mann, Cornelius, der Römer war. Er war Soldat, er war Hauptmann einer Kohorte, also hatte Soldaten unter sich, hatte was zu sagen. Also jemand, den die Juden prinzipiell sehr kritisch sahen. Er war Teil der Besatzer, denen man Steuer zahlen musste und die mit ihrer militärischen Kraft dafür sorgten, dass das auch so blieb. Cornelius war ein bisschen anders, denn er glaubte offensichtlich an den Gott Israels. Und es war ihm ernst damit, denn er half den Armen durch großzügige Spenden und er betete wohl auch regelmäßig mit seinem Haus. Das sorgte dafür, dass er von den Juden der Stadt sehr geachtet wurde. Nun könnte man ja meinen, dass dieser Cornelius ganz selbstverständlich Teil der jüdischen Gemeinde war. Aber ganz im Gegenteil. Die Juden hatten ihre Gesetze und diese verboten den Umgang mit Nichtjuden. Sie aßen nicht mit ihm, sie beteten nicht mit ihm und vor allen Dingen betraten sie niemals sein Haus. Römer galten als unrein. Auch wenn sie sich noch so vorbildlich verhielten, blieben sie Heiden. Und dieser Cornelius hat dann eine Begegnung mit Gott. Ein Engel erscheint ihm und er fordert ihn auf, Petrus zu sich zu holen. Und er schickt seine Männer los, um dies zu tun. Jetzt ist ja sehr offensichtlich, wenn man sich so ein bisschen in die Gesetze der damaligen Zeit hineinversetzt, dass Petrus, der wirklich überzeugter Jude war, nicht einfach mit den römischen Soldaten mitgehen würde. Warum sollte er das auch? Erst recht, wenn er nur geboten, wenn es ihm angeboten wird und er nicht gezwungen wird. Und dass das sehr schwierig für ihn war, sieht man auch hinterher an der Reaktion seiner jüdischen Geschwister, die ihn nämlich hart kritisieren für das, was er jetzt gleich tun wird. Aber Gott bereitet ihn vor. Auch er hat eine Erscheinung. War mittags, Petrus hatte Hunger und während er auf die Zubereitung des Essens wartete, machte er das, was viele machen, während das Essen zubereitet wird. Sie denken über Essen nach. Und dann passiert etwas, das aber tatsächlich so, ich würde mal sagen, jeden hungrigen Fiebertraum stark in den Schatten stellt. Gott schenkt ihm eine Vision. Und dann kommt, in dieser Vision kommt aus dem Himmel ein Leinentuch herunter, auf dem Essen ist. Tiere, die den Juden verboten waren zu essen. Und im Judentum sind Essensgebote nichts Randständiges. Das ist nichts, was man als Kavaliersdelikt auch mal durchgehen lassen kann. Sondern jedes Gebot und auch die Essensgebote sind Ausdruck der Beziehung, der Treue, des Vertrauens zu Gott. Daran hat man sich zu halten. Das ist nicht etwas, wo man denkt, ach Mensch, komm, dann esse ich mal eben was und nicht so dramatisch. Nein, das war unheimlich wichtig. Und Gott fordert jetzt in dieser Vision Petrus auf, schlachte und iss. Und 3-mal antwortet Petrus, auf keinen Fall, Herr. Diese Diskussion zwischen Gott oder Jesus und Petrus hat immer so einen gewissen Dreiklang. Er wird immer 3-mal aufgefordert, sagt 3-mal Nein oder was anderes. Das begleitet ihn. Petrus will es nämlich wissen. Er diskutiert mit Gott. Und Gott beendet dann diese Diskussion mit den Worten, was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Petrus versteht zuerst gar nicht, dass es nicht wirklich ums Essen geht, sondern um Menschen. Aber als Cornelius mit seinen Männern, als Cornelius Männer dann vor der Tür stehen, begreift er langsam, was da vor sich geht und geht mit. Und er betritt das Haus dieses Heiden, obwohl es verboten war und für Juden seiner Zeit völlig undenkbar, und er predigt ihnen das Evangelium, erklärt ihnen, wer Jesus war, was er getan hat, und dann erlebt er, wie der Heilige Geist auf die anwesenden Römer fällt. Genau wie auf die Jünger an Pfingsten. Was spannend ist, Petrus ist kein Anfänger mehr. Er hat Jesus persönlich gekannt, er hat von ihm gelernt, er war sein Jünger, er hat den Heiligen Geist bekommen, er hat eine überwältigende Pfingstpredigt gehalten mit so viel Charisma, mit so viel Feuer, dass unfassbar viele Menschen zum Glauben kamen. Er hat vor der jüdischen Obrigkeit bestanden, habe ich euch gerade vorgelesen. Er hat Wunder erlebt, er hat Verfolgung ausgehalten. Und Gott muss ihm trotzdem jetzt noch was sehr Grundlegendes beibringen. Petrus wächst also immer noch. Wenn wir geistlich reifen, dann bedeutet es nicht, dass wir irgendwann angekommen sind. Reifen bedeutet auch nach Jahren und vielen Erlebnissen nicht engstirnig und festgelegt zu sein, sondern lernfähig. Wir haben uns gestern mit ein paar Hauskreisleitern getroffen abends, und das war irgendwie Thema des ganzen Abends, dass wir festgestellt haben, was Gott uns im letzten Jahr alles beigebracht hat. Und die Jüngste in der Runde hat gesagt, dass sie das total inspirierend findet, dass man das nicht am Alter festmachen kann. Der unreife Petrus in den Evangelien meint oft zu wissen, wie Gott handeln soll und wie er handeln wird. Der reifere Petrus der Apostelgeschichte ist bereit, sich von Gott korrigieren zu lassen. Und er kennt ihn so gut, dass er seine Stimme, seine Worte und seine Art erkennt. Trotz dieser so absurden Vision fragt er ja nicht, bist du das Gott? Nein, er hat ihn kennengelernt. Er wusste, dass Gott mit ihm spricht. Ich unterhalte mich gerade immer mal wieder mit einem 14-Jährigen, der mit Glauben eigentlich gar nichts am Hut hat und der auch Kirche und Gemeinde gar nicht kennt und der aber mitbekommen hat, dass ich Christ bin und jetzt mittlerweile auch Christ ist. Und der lernt Jesus gerade kennen und der stellt sich ganz oft solche Fragen wie, ist das Gott? Dieser Gedanke, dieses Gefühl, diese Begegnung mit dem Menschen, das, was da in mir passiert, wenn ich die Bibel lese oder wenn ich zaghaft zu beten versuche oder wenn ich andächtig in einer Kirche stehe und gucke, was passiert. Und er findet Gott immer häufiger. Petrus wird Jesus ähnlicher. Er wird demütiger, er wird lernbereiter, er wird liebevoller, er wird reifer, offen für Gottes Handeln an ihm und durch ihn. Petrus kennt seinen Gott und trotzdem erlebt er Höhen und Tiefen. Zu Beginn der Apostelgeschichte erleben die Apostel großen Zuspruch. Viele Menschen kommen zum Glauben, Kranke werden geheilt, die Gemeinde wächst rasant und dann werden die religiösen Führer neidisch und die Apostel werden mehrfach verhaftet. Sie diskutieren darüber, also die religiösen Führer, wie sie die Bewegung der Christen zerschlagen können und welche Personen dafür getötet werden müssen. Und da lese ich euch kurz etwas aus Apostelgeschichte 5 vor. Apostelgeschichte 5, Abvers 12. Durch die Apostel geschahen im Volk viele Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde kam regelmäßig in die Salomo-Halle zusammen. Von den anderen Tempelbesuchern wagte es keiner, sich ihnen anzuschließen, aber das Volk schätzte sie sehr. Die Gemeinde gewann immer mehr Menschen hinzu, die an den Herrn glaubten, eine große Zahl von Männern und Frauen. Man brachte sogar die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Matten und Tragen. Wenn Petrus vorbeikam, sollte wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen fallen. Auch aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Menschen herbei. Sie brachten Kranke zu den Aposteln und Menschen, die von bösen Geistern gequält wurden. Sie alle wurden geheilt. Großartig. Und dann Vers 17 und 18. Der Hohepriester und seine Leute, die Gruppe der Sadduzäer, wurden eifersüchtig auf diese Erfolge. Deshalb beschlossen sie einzugreifen. Sie ließen die Apostel festnehmen und ins öffentliche Gefängnis werfen. Erfolg und Widerstand gehören beide zum Leben und Glaubensalltag von Christen dazu. Und ich vermute, dass euch das allen vertraut ist. Manche Dinge in eurem Leben laufen gut, ihr seid vielleicht sogar davon überzeugt, dass ihr das Richtige tut, und trotzdem gibt es Widerstand. Menschen haben vielleicht ein Problem mit euch, wollen vielleicht euch auch nicht das gönnen, was gerade passiert, das, was gerade gut läuft. So sind Menschen. Sie werden neidisch, sie fühlen sich bedroht, sie haben Angst vor Veränderungen. Ihnen fällt es nicht immer leicht, Erfolg oder Segen zu gönnen. So sind sie und nicht immer befreit uns Gott von diesem Widerstand. Oft lernen wir sogar im Gegenwind über Gott, über uns und über andere Menschen. Wobei nicht jeder Widerstand automatisch ein Beweis dafür ist, dass wir Recht haben. Die Apostel mussten zum einen lernen, dem Evangelium treu zu bleiben, auch wenn Menschen sich dagegen stellten. Aber sie mussten auch lernen, sich korrigieren zu lassen, wenn Gott ihnen zeigte, dass sie selbst etwas noch nicht verstanden hatten. So wie bei Petrus. Deshalb ist nicht jeder Widerstand immer ein Zeichen dafür, dass uns der Teufel angreift. Manchmal ist Widerstand auch eine Einladung, genauer hinzusehen, zuzuhören und zu überprüfen, ob Gott uns gerade etwas beibringen möchte. Lernende sein, das ist im Zweifel immer die richtige Haltung. In der Apostelgeschichte finden wir ganz viel Auf und Ab und ein besonders drastisches finden wir in Apostelgeschichte 14. Das will ich euch ebenfalls noch vorlesen. Apostelgeschichte 14 ab Vers 8. In Lystra wohnte ein Mann, der keine Kraft in seinen Beinen hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus redete. Paulus blickte den Gelähmten an. Er sah den Glauben des Mannes, der fest darauf vertraute, geheilt zu werden. Da rief er laut: Stell dich auf deine Beine, gerade und aufrecht. Da sprang der Gelähmte auf und tat die ersten Schritte. Als die Leute sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie auf Lykaonisch: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester aus dem Zeus-Tempel vor der Stadt brachte Stiere und Blumenkränze zum Stadttor. Zusammen mit den Leuten wollte er Opfer für die beiden darbringen. Als die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Sie stürzten sich in die Menge und riefen: Männer, was tut ihr da? Wir sind doch Menschen genau wie ihr. Wir verkünden euch die gute Nachricht, damit ihr euch von diesen nutzlosen Götzen abwendet. Wendet euch dem lebendigen Gott zu. Er hat den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was darin ist. In den vergangenen Zeiten ließ Gott alle Völker ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sich auch ihnen immer wieder deutlich zu erkennen gegeben. Durch all das Gute, das er tut. Vom Himmel her gibt er euch Regen und lässt die Ernte reifen. Er schenkt euch Nahrung und erfüllt euer Herz mit Freude. Doch selbst mit diesen Worten konnte Paulus und Barnabas die Leute kaum davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Paulus heilt einen Gelähmten und wird von den Anwesenden zum Gott erklärt. Sie jubeln, bringen Opfer, eskalieren völlig. Eigentlich so ein Inbegriff von Macht, den Paulus da inne hat. Vielleicht hat es sich ja sogar gut angefühlt. Und dann schwenkt das aber ganz krass um. Ich lese mal Vers 19 und 20. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und aus Ikonion. Sie brachten die Menge auf ihre Seite und steinigten Paulus. Dann schleiften sie ihn aus der Stadt hinaus, denn sie hielten ihn für tot. Doch als die Jünger ihn umringten, stand er auf, ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Die gleiche Menge, die ihn vorher als Gott verehrt hat, lässt sich umstimmen und sie steinigen Paulus. Paulus überlebt hier. Andere Apostel taten das nicht. Stephanus stirbt durch eine Steinigung. Ich habe das schon ein paar Mal im Leben erlebt, in verschiedenen Zeiten, verschiedenen Kontexten. Nein, ich wurde nicht gesteinigt, aber ich habe erlebt, dass Menschen mich zuerst toll fanden und das auch zum Ausdruck brachten und dann die Stimmung kippte und ich nicht mehr gemocht wurde, sondern Menschen mir vielleicht sogar das Leben schwer machten. Das ist auch ohne Steinigung für mein menschliches Ego ein harter Brocken gewesen. Und Paulus erlebt das auch, so von Verehrung zu Verfolgung. Ein Auf und Ab des Lebens, wie es vielleicht die wenigsten von uns erleben. Und trotzdem weiß jeder von euch, wie nah das eigentlich ist, Freud und Leid. Wie nah Wut und Vergebung sind, Sieg und Niederlage oder Kraft und Erschöpfung. Letzten Sonntags habe ich mich nach dem Gottesdienst mit jemandem unterhalten und der hat innerhalb von wenigen Minuten davon erzählt, was gerade gut in seinem Leben läuft, trotz der Schicksalsschläge der letzten Jahre. Und dann, dass sein Freund verstorben ist. Innerhalb von wenigen Minuten haben wir zusammen gelacht und dann hatten wir beide Tränen in den Augen. Unser Leben hat einen Rhythmus, auch wenn der nicht immer gleichmäßig ist. Wir erleben ein Auf und Ab. Und nicht immer verstehen wir, warum das passiert. Wir erleben die Geburt eines Kindes, absolutes Wunder, und verlieren eins, bevor es geboren wurde. Wir erleben Versöhnung mit Menschen, mit denen wir Streit hatten, spüren Frieden in unsere Herzen einziehen und in unserem Nachbarland wird ein Krieg begonnen. Wir erfahren vielleicht eine gute Nachricht oder jemand schenkt uns etwas, was uns froh macht. Vielleicht stehen wir morgens auf, gerade jetzt im Sommer, wo die Sonne scheint, und haben richtig Lust aufs Leben und dann bekommen wir eine Nachricht, die uns den Boden unter den Füßen wegzieht. So ist das Leben manchmal und die Apostelgeschichte verschweigt das nicht. Die Apostelgeschichte erzählt von Menschen, die mit Jesus leben und deshalb nicht immer nur Erfolge haben. Die Menschen der Apostelgeschichte lernen, mitten in Erfolg und Scheitern, in Freude und Leid, in Kraft und Erschöpfung an Jesus festzuhalten. Und ich glaube, genau deshalb ist es wichtig, diese zwei Bewegungen etwas auseinanderzuhalten. Manchmal erleben wir nämlich einen kalten Winter in unserem Leben und wir halten ihn für einen Winter des Glaubens. Manchmal sind wir vielleicht müde und erschöpft und denken, Gott hat uns verlassen. Manchmal haben wir Sorgen und Zweifel und denken, was stimmt nicht mit mir? Aber Müdigkeit ist nicht dasselbe wie Unreife. Und Trauer ist auch nicht dasselbe wie Unglaube. Und Gegenwind muss noch lange keine Gottesferne sein. Paulus hatte Gegenwind und Petrus auch, Angst. Er wurde kritisiert, verhaftet. Petrus und Paulus haben sich auch einmal verbal geprügelt. Sie waren überhaupt nicht einer Meinung und sie konnten den Streit auch nicht schnell beenden. Es hat eine Weile gedauert. Und trotzdem hatte Petrus Leben, haben wir gerade gesehen, eine Richtung. Petrus wird mutiger. Er wird demütiger, lernfähiger, liebevoller. Er wird vor allen Dingen Jesus-ähnlicher. Vielleicht fragt ihr euch manchmal, fühlt sich mein Leben eigentlich gerade leicht an? Oder etwas zugespitzter, wann fühlt sich mein Leben eigentlich wieder leicht an? Wann habe ich denn wieder Rückenwind? Ich glaube, es kann helfen, sich stattdessen zu fragen, kann ich gerade erkennen, wie Gott mich verändert? Der Heilige Geist führt uns nicht auf einer Rolltreppe nach oben, aber er lässt uns auch nicht alleine stehen. Er arbeitet an uns, in Freud und im Leid, im Vertrauen und im Zweifel, mitten in Kraft und auch in Erschöpfung. In Erfolg und auch im Widerstand. Und vielleicht sehen wir eines Tages zurück und stellen fest, ja, es wurde nicht alles leichter, manches wurde schwerer. Es wurde auch nicht alles einfacher, manches wurde komplizierter und komplexer. Das ist oft das Leid des Erwachsenwerdens, es wird immer komplizierter. Aber Jesus hat mich verändert. Und das ist letztlich die Bewegung, die zählt. Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist uns in Bewegung setzt, dass du uns veränderst, dass du uns begleitest, dass du beistehst, dass du uns vor allen Dingen nicht alleine lässt. Und danke auch für den Rhythmus unseres Lebens, auch wenn es Dinge gibt, die uns mehr gefallen und Dinge, die uns herausfordern, so bist du in diesem Rhythmus dabei. Und auch in manchen schweren Zeiten und in manchen Rückschlägen und in manchem Gegenwind können wir, wie Wiebke vorhin so schön gesagt hat, später erkennen, was du alles bewirkt und getan hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das eine vom anderen unterscheiden zu lernen, die Umstände des Lebens auch akzeptieren zu lernen, wenn wir sie nicht verändern können und trotzdem unsere Augen und Herzen offen zu halten für deine Veränderung, wie du uns dir ähnlicher machst. Amen. Bevor wir gleich das nächste Lied singen, könnt ihr nochmal über diese Fragen nachdenken. Wo begegnet mir der Rhythmus des Lebens? Vielleicht in Freud und Leid, Kraft und Erschöpfung, Vertrauen und Zweifel oder Erfolg und Widerstand. Wenn ihr so zurückdenkt die letzten Monate, wo habt ihr vielleicht diesen Rhythmus, dieses Hin und Her erlebt? Und dann die zweite Frage, wo hat mich Jesus bereits verändert? Und was tut er gerade jetzt in meinem Leben?